Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite barstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, den 30. April 2025, gleich dem 10. Ordibehisht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
Liebe Hörerfreunde, wir setzen das Thema Frauen im Koran fort und sprechen heute über Eva, die Gemahlin des Adam. Der Name Eva stammt von dem hebräischen Chava ab, wofür im Arabischen das Wort Hawa steht, was wir hier verwenden. Hawa war die erste Frau und sie war die Gemahlin des geehrten Adam. Hawa ist die Stammmutter des Menschengeschlechtes. Hawa bedeutet daher auch Quelle des Lebens, Mutter der Lebendigen. In der Heiligen Schrift wird Hawa beim Namen angeführt, aber im Koran wird sie nicht beim Namen, sondern als Ehefrau des Adam genannt. Die Namensbezeichnung Hawa kommt jedoch in den Korankommentaren vor, sowie in der Geschichtsschreibung der Muslime und in den Überlieferungen. Es wurden Geschichten über ihre Erschaffung tradiert, ebenso darüber, dass sie und Adam von dem verbotenen Baum aßen, beide aus dem Paradies verbannt wurden und wie sie auf der Erde lebten. Im Vers 189 der Sure Araf, Sure 7, spricht Gott von einem gemeinsamen Wesen als Ausgangspunkt für die Erschaffung von Mann und Frau. Es heißt, er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat, und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit er bei ihr wohne und zur Ruhe findet. Ebenso ist im Vers 1 der Sure Nisa, Sure 4, erst von einem einzigen Wesen die Rede, aus dem die Menschen erschaffen wurden, und danach erst verweist Gott auf das weibliche und männliche Geschlecht, das diese Menschen aufweisen. Es heißt, O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf, und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Zu Beginn dieses Verses werden alle Menschen angesprochen, und daher bezeichnet sich das Euch in dem Satz, der Euch aus einem einzigen Wesen erschuf, auf alle Menschen, ob Mann oder Frau. Alle sind also aus einem einzigen Wesen erschaffen worden, und ein einziges Wesen ist der Ausgangspunkt für alle. Hawa, das heißt Eva, die erste Frau, ist daher nicht aus einem anderen Wesen und nicht aus einem Teil vom Körper des Adam erschaffen worden. Sie ist auch nicht aus dem Überschuss an der Lehm, aus dem Adam erschaffen wurde, erschaffen worden, sondern aus dem einen Wesen, wovon in diesem Vers gesprochen wird, und aus dem alle Männer und Frauen erschaffen wurden. Aus der Nafse Wahida. Mit dem arabischen Wort Nafs ist in diesem Vers eine konkrete Wahrheit gemeint. Alle Menschen sind gemäß dem Islam der gleichen Art, und der Islam lässt keine Herabsetzung wegen Volks, Abstammung, Sprache und geografischer Herkunft zu. Jemand, der sich dies bewusst wird und weiß, dass die Menschheit aus einer Nafse Wahid, aus einem einzigen gemeinsamen Wesen erschaffen wurde, wird nicht mehr überheblich werden und sich Gott dem Allmächtigen gegenüber bescheiden verhalten. Daher heißt es in dem Vers 1 der Sure Nisa, die wir eben nannten auch, fürchtet euren Herrn. Der zeitgenössische schiitische Koranexeget Ayatollah Jawadi Amuli, ein angesehenes Vorbild in religionsrechtlichen Fragen, schreibt in seinem persischsprachigen Buch Sandar Oine Jalol Vajamol, die Frau im Spiegel der Pracht und Herrlichkeit. Nachdem Adam von der Erschaffung der Eva erfuhr, fragte er seinen Herrn, wer ist diese, deren Nähe und Blick mir vertraut ist? Gott sprach, es ist Hawa. Möchtest du, dass sie mit dir ist und dir vertraut ist und mit dir spricht und dir folgt? Adam sprach, ja, o Herr, solange ich lebe, muss ich dir danken. Da sprach Gott, dann bitte mich um die Vermählung mit ihr, denn sie ist es würdig, deine Gemahlin zu sein. Dann sprach Adam, ich schlage die Hochzeit mit ihr vor. Was findet dein Wohlgefallen? Gott sagte, mein Wohlgefallen liegt darin, dass du sie die Zeichen meiner Religion lehrst. Gemäß dieser Überlieferung fühlte sich Adam durch die Nähe zu Hawa und den Blick auf sie mit ihr vertraut, und dies machte Gott zur Grundlage für ihre Beziehung. Ein Gesichtspunkt, der in Sachen Erschaffung der Hawa und der Begegnung Adams mit ihr zur Sprache kommt, ist, dass Adam, als er Hawa sah, ein tiefes Vertrautsein mit ihr verspürte und Gott ihn anwies, dass er um die Heirat mit Hawa bitten und eine Morgengabe, Sadaq, für sie ins Auge fassen soll. Das heißt, Hazrat Adam musste eine Verpflichtung eingehen, um Hawa zu gewinnen. Gemäß dem Hadith, welches seitens Surura des nahen Helfers und großen Hadith-Kundigen Imam Sadiqs, Friede sei mit ihm, überliefert wurde, hat Gott zu Adam gesagt, mein Wohlgefallen liegt darin, dass du deiner Gemahlin das Wissen meiner Religion lehrst. Adam willigte in diese Forderung ein. Gemäß dieser Überlieferung besteht also die beste Morgengabe, Sadaq, darin, die Religion Gottes und die Zeichen der Religion Gottes zu lehren. Denn Gott hat dies als Morgengabe des Adam für Hazrat Hawwa festgelegt. Ein weiterer Punkt verdient ebenso Beachtung, und zwar heißt es, dass Adam nach der Heirat zu Hawwa sagte, »Komm zu mir«, und Hawwa zu ihm sagte, »Komm du zu mir«. Dann befahl Gott dem Adam, dass er sich erheben soll und zu Hawwa gehen soll. Somit ist das Geheimnis geklärt, weshalb der Mann der Frau einen Heiratsantrag stellen soll. Es ist ja in Wahrheit in jeder Gesellschaft üblich, dass der Mann zur Frau geht und sie zur Ehe einlädt. Der Heiratsantrag seitens des Mannes lässt die Frau nicht mehr denken, dass sie wie ein Gut ist, welches der Mann einfach in Besitz nehmen kann. Der Heiratsantrag ist in Wahrheit einer der wichtigsten Faktoren für die Wahrung der Würde der Frau. Gott hat den Mann als Sinnbild des Verlangenden und Bittstellers erschaffen und die Frau als Sinnbild des ersehnten und geliebten Wesens. Es gehört zu den weisen, meisterlichen Vorkehrungen der göttlichen Schöpfung, dass im Instinkt des Mannes das Bedürfnis und Verlangen nach der Frau und im Instinkt der Frau das Bedürfnis zu gefallen vorgesehen wurde. Im Heiligen Koran wird nicht ausdrücklich die Erschaffung von Hawwa beschrieben. Es heißt, dass Adam mit seiner Gemahlin im Paradies lebte, weil Gott es so wollte. Sie konnten sich mit Ausnahme eines bestimmten Baumes von allen Früchten nehmen. Gott sprach, dass sie zu den Unrechttuenden gehören würden, wenn sie von diesem Baum essen. Satan verführte sie beide und sie nahmen sich von der verbotenen Frucht. Da wurde für sie beide plötzlich ihre Schamgegend sichtbar und sie versuchten, ihren Körper mit den Blättern der Paradiesbäume zu bedecken. Sie baten Gott um Vergebung. Gott sprach, dass sie auf die Erde gehen und bis ans Ende ihres Lebens dort leben müssen. Im Koran ist an keiner Stelle davon die Rede, dass Eva die erste Sünde des Adam verschuldet hätte. Gemäß dem Alten Testament soll erst eine Schlange Eva und danach Eva ihren Gatten Adam zum Verstoß gegen das Gebot Gottes verleitet haben. Aber laut dem Koran hat Satan sie beide zur Übertretung des göttlichen Befehls verführt. In dem Vers 120 der Sure 20 Taha wird das Gespräch Satans mit Adam wiedergegeben. Aber es ist nicht die Rede davon, dass Satan sich an Eva gewendet hätte. Es heißt: Da flüsterte ihm der Satan ein, er sagte, »O Adam, soll ich dich auf den Baum der Ewigkeit hinweisen und auf eine Königsherrschaft, die nicht vergeht?« Aus diesem Vers geht hervor, dass Adam von Satan in Versuchung gebracht wurde. Adam und Eva sind also beide gleichermaßen für die Vertreibung aus dem Paradies verantwortlich. Nicht nur Eva ließ sich von Satan täuschen, um daraufhin, wie es in der jüdischen und christlichen Tradition heißt, Adam in die Irre zu führen, sondern Satan brachte beide in Versuchung. Daher steht auch im Vers 23 der Sure 7 Araf: Sie sagten, unser Herr, wir haben uns selbst Unrecht getan, und wenn du uns nicht vergibst und dich unser erbarmst, werden wir bestimmt zu den Verlierern gehören. Gemäß diesem Vers sind also beide, Adam und Eva, auf die List Satans hereingefallen, woraufhin sie beide aus dem Paradies verbannt wurden. Und schließlich bereuten sie beide ihre Tat und baten beide Gott um Vergebung. Dieser Vers sagt also ebenso indirekt aus, dass nicht nur Eva zur Übertretung des göttlichen Gebotes verleitet wurde, sondern dass beide, Eva und Adam, für den Verstoß gegen Gottes Befehl verantwortlich sind.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nasser Abdullahi mit dem Titel Sarboland, das heißt Stolz.
پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای سر و پا اگر زرد و پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل دلیل است آورده ایم اگر دو شرط است ما بوده ایم اگر دو دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل دلیل است آورده ایم اگر دو شرط است ما اگر دشنه دشمنان گردنیم اگر خنجر دوستان برده ایم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخمهایی که نشمرده ایم دلی سر بلند و سری سر به زیر از این دست عمری به سر برده ایم دلی سر بلند و سری سر بسیر از این دست امی به سر برده ایم از این دست امی به
besan wurde ihm.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
In verschiedenen Epochen der Geschichte haben die iranischen Baumeister auf verschiedene Weise und entsprechend dem vor Ort vorhandenen Baumaterialien die Innen- und Außenflächen ihrer Bauwerke geschmückt. Dabei entstanden beschauliche Meisterwerke. Einer der Künste zur Ausschmückung von Innenfassaden ist das sogenannte Ainekari, Spiegelwerk, eine Erfindung iranischer Künstler. Die Anfertigung eines feinen Spiegelwerkes erfordert viel Geduld. Es wird in einigen iranischen Gegenden auch im Kunsthandwerk, in der Anfertigung von Stoffen und Trachten oder bei Tischdecken und bei Wandschmuck verwendet. Auch heute werden moderne Gegenstände mit Spiegeln und Spiegelstückchen dekoriert. Doch die Ursprünge der Verwendung von Spiegelflächen und die Anfertigung von Spiegelmosaiken sind in der traditionellen iranischen Architektur zu suchen. Ainekari ist die Kunst, aus kleineren und größeren Spiegelstücken geordnete geometrische Formen und Muster auf Innenflächen von Gebäuden anzulegen. Durch dieses Spiegelwerk entsteht eine strahlende Raumatmosphäre, denn die Umgebung und das Licht werden von zahllosen kleinen Spiegelflächen reflektiert. Wie die Geschichte belegt, wurde ein solches Dekor-Spiegelwerk zum ersten Mal in Ghazvin, der Hauptstadt des Safavidenkönigs Tahmasp, in einem Gebäude angefertigt, und zwar 1965 nach der Hijra um 1159 nach Christus. Nachdem die Safaviden ihren Sitz von Ghazvin nach Isfahan verlegten, begann man auch dort, dieses Kunsthandwerk in vielen Palästen dieser Stadt anzuwenden. Der französische Reisende Jordan nennt über 100 Paläste in der Safavidenstadt Isfahan und schreibt, dass es in den meisten von ihnen kostbare Spiegelmosaike gab. Er fand den Palast, der sich wegen der weitgehenden Anwendung von feinem Spiegelmosaik eine Khane, Spiegelhaus nannte, von allen Palästen am schönsten. Eine Khane war ein Bauwerk mit einer großen überdachten Vorterrasse, die gegenüber dem Eingang liegt. Die Decke dieses Evans, alle Säulen und der Saal waren alle mit Spiegelmosaik verkleidet, ebenso wie die Wände. Dieser Palast war neben dem Sayanderud gebaut worden, der Isfahan durchfließt. Durch die Widerspiegelung der grünen Sträucher am Ufer und des fließenden Wassers in diesen vielen kleinen Spiegelstückchen bot dieses eine Khane einen lieblichen Anblick. Der 40-Säulen-Palast Koch-e-Chelsutun entstand nach dem eine Khane, auch in Zieren vielen Spiegelflächen. Es wurden Spiegel auf den Wänden in Größe eines ausgewachsenen Menschen angebracht und die Decke und Vorderrasse sowie der Saal wurden mit Mosaiken aus Spiegeln und bunten Glasstückchen geschmückt. Zudem schreibt die Italienerin Jamil Carreri in ihrem Reisebericht zu Beginn des 18. Jahrhunderts über die Besichtigung eines Palastes in Aserbaidschan und über ein Zimmer mit Spiegelmosaiken in einem der Innenhöfe. Sie beschreibt, wie schön die vielen Spiegelmosaikteile infolge der Lichtreflexion glänzten. Es war das erste Mal, dass sie einer solchen Art von Innendekor begegnete.
Nach den Safaviden wurde die wirtschaftliche und politische Lage instabil und die Kunst der Spiegelmosaiklegung wurde nicht weiter betrieben. Doch lebte sie wieder unter Karim Khan Sand in der Stadt Shiraz auf. Die spätere Qajaren-Dynastie war auch ein großer Freund von Prunk und Luxus und dies verhalf dem Kunsthandwerk des Spiegelmosaiks erneut zum Aufschwung. Im 19. Jahrhundert entstanden schöne Mosaikspiegelwerke, wie in den Sälen und Kammern des Shamsul-Emare, des Golestan-Palastes, aber auch im Mausoleum des Shah Abdulazim in Teheran und in der heiligen Ruhestätte von Imam Reza in Maschet. Diese Spiegelmosaike gelten alle als meisterhafte Beispiele für die Kunst Oynekori. In zwei Palästen aus der Shah-Zeit in Teheran sind die jüngsten typischen Beispiele für Oynekori zu sehen, und zwar in der Palastanlage Sadabad in Nord-Teheran und im Marmorpalast im Stadtzentrum. In den letzten Jahrzehnten hat die Spiegelmosaikkunst einen Wandel erfahren. Während sie früher nur in königlichen Palästen oder in religiösen Städten Anwendung fand, sieht man sie heute in Hotels und Restaurants, Theatersälen oder sogar in Geschäftsläden und in Wohnhäusern. Diese Entwicklung führte auch zu Veränderung des traditionellen Stils in dieser Kunst und zu Neuerungen. Der erste Schritt für die Anfertigung eines Spiegelmosaiks ist der Entwurf des gewünschten Musters auf Papier. Dieses Muster wird mit besonderen Nadeln auf die Fläche an der Wand, Decke oder Säule übertragen. Danach werden die einzelnen Spiegelstücke an der entsprechenden Stelle im Muster angebracht. Am besten eignen sich 1 Millimeter starke Spiegel. Spiegelmosaik werden als Flach- oder Reliefdekor angefertigt. Das bekannteste Muster ist das Gereh-Muster, das sogenannte Knotenmuster. Dieses Muster enthält eine Vielfalt von Formen und wird in verschiedenen iranischen Kunstzweigen verwendet. Zur Zeit der Qajaren wurden gerne glatte und große Spiegel an den Wänden angebracht und Porträts auf diese Spiegel aufgemalt. In Isfahan gibt es einige Beispiele dafür. Dort haben die Künstler auch noch die aufgemalten Flächen mit kleinen Glasstückchen versehen. Manchmal wird das Spiegelmosaikwerk noch mit Stuckwerk kombiniert und in jüngster Zeit sind auch Kombinationen von Spiegelmosaik und Buntglas zur Darstellung von pflanzlichen Motiven entstanden. Auch die Kombination von Holzbemalung und Spiegelmosaik zur Verzierung von Bauwerken ist im Iran üblich gewesen. Das typische Beispiel ist der Bordgir-Palast in der Palastanlage von Golestan in Teheran und die Gebäudeanlage Narinjestan in Shiraz. Die größten Meister und Meisterwerke der Spiegelmosaikkunst hat es in Isfahan, Shiraz und Teheran gegeben. Aber Oynekori hat in den letzten Jahrzehnten auch jenseits der geografischen Grenzen Irans in einigen muslimischen Ländern Verbreitung gefunden. Hier liefert das einmalige Spiegelwerk in der heiligen Grabstätte von Imam Ali in Najaf im Irak ein gutes Beispiel. Übrigens haben die iranischen Dichter öfters diese Kunst in ihrer Dichtung erwähnt und in zahlreichen Reimen die strahlende Schönheit von Spiegelmosaiken unterstrichen. Doch Binish, Kashmiri, ein Dichter aus dem 17. Jahrhundert nach Christus, benutzt das Spiegelmosaik als mythisches Metapher. Jedes Bruchstück meines Herzens ist ein Rasen für Gottes Blick. Der Spiegel wird zum Spiegelhaus, wenn er zerbricht.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad Mu'tamedi mit dem Titel Guftam Ghamet Hodaram. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Trotz der zunehmenden Verbote für das Tragen der islamischen Bekleidung zeigen immer mehr muslimische Frauen Interesse daran, sich an diese Anweisung des Islams zu halten. Frankreich rühmt sich, die Wiege der Demokratie zu sein. 1789 wurden während der Französischen Revolution die drei Prinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit ausgerufen. An ihrer Geltung in diesem Lande muss man heute jedoch zweifeln. Frankreich hat am massivsten den Schulbesuch mit islamischem Hijab verboten. Die erste Hijab-Krise gab es 1989. Drei Schülerinnen, die islamische Bekleidung trugen, durften ihre Schule nicht mehr betreten. 1990 erhielten 5 Schülerinnen aufgrund der internen Statuten einer Schule in der Nähe von Paris Hausverbot. Und inzwischen zieht dieses Vorgehen gegen Schülerinnen mit Hijab in Frankreich bereits weite Kreise. Die belgische Zeitung Le Soir schrieb vor einigen Monaten, 70% der 130 französischsprachigen Mittelschulen in Belgien haben ihren Schülern das Tragen des Hijabs verboten. Im Jahr 2000 lag diese Ziffer unter 41%. Der Hijab ist ein religiöser Wert. Das feindselige Verhalten, welches wir gegenüber hijabtragenden Frauen in europäischen Ländern sehen, lässt die Frage auftauchen: Wie ist es möglich, dass diese Länder sich als Wiege der Freiheit und Demokratie betrachten? Warum werden in einer Gesellschaft, in der sogar Homosexualität unter dem Vorwand der Freiheit offiziell anerkannt wird, die Muslime daran gehindert, ihren einfachen religiösen Pflichten nachzukommen? Die Muslimen bilden in Frankreich die größte Religionsminderheit mit ca. 5 Millionen Menschen. Die französische Regierung bekämpft die Symbole dieser Religion, zu denen auch der Hijab gehört. Aber bislang gab es noch kein Vorgehen gegenüber Symbole Andersgläubiger wie das Käppchen jüdischer Schüler oder das Kreuzchen, das christliche Schülerinnen an einer Halskette oder am Armband tragen. In Frankreich gibt es nur ca. 500.000 Juden. Diese können sich ungestört in ihrer typischen Kleidung auf öffentlichen Plätzen bewegen. Die scharfen Angriffe der staatlichen Institutionen in Frankreich gelten nur den Muslimen. Professor Roger Garoudi muslimischer Denker in Frankreich ist der Meinung, dass das Hijab-Verbot für Musliminnen in Frankreich von der giftigen anti-islamischen Propaganda der USA und des Zionismus herrührt. Er sagt: Heute ist der Kampf gegen den Terrorismus unter falschen Vorwänden zu einem Versuch geworden, den Islam auf der Welt zu schwächen. Sie, die USA und Zionisten, versuchen in Koordination miteinander der Welt ein schlechtes Bild vom Islam vorzulegen. Die französischen Verantwortungsträger haben unter dem Einfluss dieser Propaganda die Muslime eingeschränkt. Garoudi bezeichnet das Hijab-Verbot in Frankreich als undemokratische Maßnahme. Es stellt sich die Frage, wie können die französischen Politiker von den muslimischen Frauen erwarten, dass sie den Hijab, der ein wichtiger Wert für sie ist, nicht mehr beachten? Ist es möglich, einerseits von Meinungsfreiheit und freier Meinungsäußerung zu sprechen und andererseits durch Verabschiedung eines Gesetzes eine einfache religiös-gesellschaftliche Handlung anderer zu verhindern? Elma und Laila Louis, zwei französische Mädchen, wurden wegen ihres Hijabs von der Schule verwiesen. Ihr Vater ist ein Jude, aber wie er sagt, glaubt er im Grunde an keine Religion. Also wurden diese beiden Mädchen nicht von ihrer Familie gezwungen, den Hijab zu tragen, und sie tun dies nur, weil der Islam die Anweisung gibt, dass er zu beachten ist. Herr Louis ist Rechtsanwalt der antirassistischen Bewegung. Er sagt: Meine Töchter sind Muslime und wollen das Gebot des islamischen Hijabs beachten. Ihre Entscheidung gilt in Frankreich als persönliche Entscheidung und die meisten muslimischen Frauen in Frankreich halten sich an dieses Gebot. Meine Töchter sind aber nur wegen des Hijabs an der Unterrichtsteilnahme gehindert worden. Der Hijab ist für meine Töchter Teil ihres Lebens und ich respektiere ihre Überzeugungen. Ich habe beim Gericht Klage eingereicht. Es handelt sich nämlich hier für mich um ein klares Beispiel für Rassendiskriminierung.
Französische Staatsmänner haben den Hijab mit Politik in Zusammenhang gebracht und behaupten, er störe die Sicherheit. Unterdessen ist gerade die Abwendung von Religion und Moral der eigentliche Grund für viele soziale Missstände im Westen. Entgegen der Suggestionen, die im Gange sind, um den Hijab als politische Angelegenheit oder als Symbol für fantastische Bewegungen hinzustellen, ist dieses Gebot lediglich eine Aufforderung, die im Koran steht. Das Hijab-Tragen ist Teil des religiösen Verhaltens einer muslimischen Frau. Hijab symbolisiert Keuschheit und Anstand einer muslimischen Frau. Die japanische Autorin Chanula Nakata, die sich 1991 zum Islam bekannte, sagt: Als ich zum Islam übertrat, war gerade die Diskussion um den Hijab an französischen Schulen ein heißes Thema. Bevor ich Muslimin wurde, konnte ich nicht verstehen, wieso die Schulen so empfindlich auf ein Stück Stoff, welches auf dem Kopf getragen wird, empfindlich sind. Als Nicht-Muslim blickte ich wie eine Außenstehende auf den Hijab und konnte daher dessen Bedeutung nicht begreifen, aber ich war davon überzeugt, dass die Schulen wegen gegenseitiger Respektierung von religiösen Dingen auch die Ansichten von Schülerinnen und ihr religiöses Verhalten respektieren müssen. Diese Japanerin ist der Meinung: Die Franzosen hatten wie die meisten Europäer erwartet, dass der Hijab parallel zu der Verwestlichung und der Weltliebe schließlich einmal der Geschichte angehören wird. Aber in der islamischen Welt gibt es besonders unter der jungen Generation eine große zunehmende Welle der Rückkehr zum Hijab, die sich auf die verschiedenen Länder ausdehnt. Diese Rückkehr ist ein Zeichen für die Wiederbelebung des Islams. Wir schließen für heute mit einem Wort des französischen Priesters Michel Loloun. Er sagt: Als ein Christ bin ich der Überzeugung, dass die Muslime wegen ihrer besonderen moralischen Wertmaßstäbe die religiösen Freiheiten besitzen und einen geeigneten Platz im Gesellschaftsleben Frankreich einnehmen müssen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.